Herzlich willkommen zum Endboss TV Podcast. Später habe ich wie immer wieder einen lieben Gast dabei. Das ist heute wieder der Zero to Six. Und jetzt starten wir aber direkt rein in die Gaming News. Die schlechten Neuigkeiten für Ubisoft reißen nicht ab. Assassin's Creed Shadows erscheint offiziell erst am 20. März, aber jetzt gab es bereits einen großen Leak. Und dabei handelt es sich nicht nur um ein paar Informationen bezüglich des Spiels, sondern tatsächlich um erste Exemplare, die bereits an Privatpersonen herausgegeben und bereits auf eBay zum Verkauf angeboten wurden. Ubisoft hat auch nicht allzu lange gefackelt und eine Stellungnahme dazu veröffentlicht. Die richtet sich zum einen an alle, die bereits eine Kopie in die Hände bekommen haben, aber auch an die, die noch geduldig bis zum Release am 20. März warten müssen. Inhaltlich geht es bei der Stellungnahme zum einen um die Bitte, nichts zu spoilern, um anderen Spielern die Erfahrung nicht zu vermiesen, aber auch darum, dass man den Day-One-Patch abwarten soll, weil man sonst nicht die angestrebte Spielerfahrung bekommt. Natürlich werden sich nicht alle daran halten, deswegen sollte man jegliche News auf Social Media zum Spiel meiden, wenn man nicht gespoilert werden will. Nach dem ursprünglichen Aus bei Piranha Bytes meldeten sich Chenny und Björn Pankratz im Juli 2024 mit einem Paukenschlag zurück, denn die Gothic-Schöpfer gründeten mit Pithead Studios ein neues Unternehmen, das sich natürlich der Entwicklung von Videospielen verschrieben hat. Damals kündigte man bereits die Arbeiten an einem neuen Projekt an, blieb dabei aber noch recht vage. Nun enthüllte man erste Details für das neue Spiel namens Kralon. Dabei handelt es sich um einen 3D-Dungeon-Crawler, der mit Adventure- und Rollenspielelementen angereichert ist. Er entsteht in der Unreal Engine 5 und lässt die SpielerInnen in die Rolle des titelgebenden Helden Kralon schlüpfen. Auf der Jagd nach einem Dämon findet sich dieser plötzlich in einer alten Mine wieder, aus der er nun entkommen muss. Das Warner Brothers Studio Monolith ist leider auch der aktuellen Schließungs- und Entlassungswelle zum Opfer gefallen. Das traditionsreiche Studio, welches durch Spiele wie die 4-Serie und zuletzt vor allem durch die Herr-der-Ringe-Spiele Mordors Schatten und Schatten des Krieges bekannt wurde, wird somit keine weiteren Spiele entwickeln können, was mich als Fan sehr traurig macht. Noch trauriger ist, dass dadurch natürlich mehrere hundert Entwickler ihren Job verlieren. Leider reißt diese Welle noch immer nicht ab. Die monatlichen Spiele des PlayStation Plus Essential Abos für März wurden bekannt gegeben. Und neben Sonic Colors Ultimate und Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection hat vor allem überrascht, dass der neueste Dragon Age Ableger bereits zu den Titeln gehört. Das bedeutet, dass ihr mit dem Abo bereits ohne weitere Kosten und das nicht mal ein halbes Jahr nach Release in Dragon Age The Wailguard reinspielen könnt. Leider ist dies erfahrungsgemäß die Folge unzureichender Verkaufszahlen. Man kann nur hoffen, dass es für BioWare bald wieder aufwärts geht. Ich kann Mass Effect 4 zumindest gar nicht erwarten. Spieler 2 aktiviert. Und dann habe ich auch schon wieder meinen Gast hier für diese Woche und das ist kein geringerer als wie auch vor 2 Wochen, was die letzte Folge war, der großartige Zero to Six. Willkommen zurück.
Ja, hallo, schönen guten Abend, schönen guten Tag. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Genau, nach einer kurzen Pause sind wir jetzt wieder zurück. Und aktuell kommen jetzt ja auch nicht die Mega-Blockbuster. Klar, wir hatten das State of Play, da hatten wir ja drüber geredet. Mhm. Und hatten ja auch ein kurzes Xbox-Showcase, ist auch schon wieder ein Moment her. Aber ein paar interessante News gab es dann doch diese Woche. Wir starten erst mit einer News, die, ich würde sagen, eigentlich ist es eine traurige News, auch wenn es irgendwie für Gamer auf den ersten Blick erstmal eine gute News ist. Und das sind die PS Plus Essentials für den März. Also für die Leute, die es nicht wissen, nochmal kurz zur Erklärung. Es gibt ja 3 verschiedene Abo-Varianten mittlerweile schon seit, boah, ich weiß gar nicht, 2 Jahren oder so. Mittlerweile schon, bei PS Plus. Und das ist einmal Essential, das sind immer noch einfach, es ist immer noch einfach die Möglichkeit, dann online zu spielen, plus eben 3 bis 4 kostenlose Games im Monat. Und schon gibt es da noch ein Zusatzgame. Und dann gibt es eben PS Plus Extra, das ist dann der Extra-Katalog, ein riesiger Katalog mit massig Spielen, das ist ähnlich dann wie der Game Pass. Und dann gibt es eben noch Premium. Und das ist halt eigentlich nur so Streaming plus mittlerweile auch einige PSVR 2 Titel, die dann drin sind. Also da lohnt sich das dann auch noch. Und in dem ganz normalen Essentials Abo, in dem günstigsten quasi, ist tatsächlich ein Spiel drin, was ja ein halbes Jahr draußen ist, wenn überhaupt. Und zwar Dragon Age The Wailguard, was ja wir beide, das weiß ich, gespielt haben. Bevor wir da hinkommen, ich erwähne trotzdem einfach nochmal der Vollständigkeit halber die beiden anderen Titel. Das ist einmal Sonic Colors Ultimate, quasi ein PS4-Spiel. und für PS4 und PS5 Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection. Ja, das sind die drei Spiele, aber was ich eben halt nicht so schön finde, ist The Wailguard. Das ist natürlich super schön für alle, die jetzt dieses Spiel, was vor kurzem noch 70 Euro gekostet hat, jetzt schon spielen können, und ich liebe dieses Spiel ja auch, aber wenn es jetzt schon im PS Plus Essential ist, bedeutet das normalerweise für dieses Spiel nichts Gutes, und wir haben ja auch von schlechten, oder was heißt schlechten, im Verhältnis zu dem, was sich EA gewünscht hat, schlechte Verkaufszahlen geredet. Was meinst du dazu?
Ja, so wie du schon sagst, ne, wenn ein Spiel im PS Plus landet, und das, also ist erstmal grundsätzlich was Gutes, genau, aber wenn es so kurz nach Veröffentlichung auf PS Plus landet, vor allem dann als so großer Titel, nicht so wie, ich sag jetzt mal sowas wie Turtles, das ist ja eh ein kleiner Titel, und ja, ob der jetzt nach einem halben, dreiviertel Jahr PS Plus ist oder nicht, gut. Aber so ein großer Titel, der von einem großen Publisher, alles groß, AAA, sonst was, und dann nach einem halben Jahr schon tatsächlich im PS Plus, wie du schon sagst, das heißt nichts Gutes, ne? Das heißt also, dass die Verkäufe weit hinter den Vorstellungen zurückliegen, und ja, ist schade. Also ich mochte das Spiel sehr gerne. Wir haben es beide ja gespielt. Ich habe es platiniert. Ich weiß gar nicht, ob du auch platiniert hattest.
Ja, ich auch, ja.
Ja, und das hat es nicht verdient, dass es jetzt so, ich sag mal, abgestraft wird, ne? Dass es so weggeklatscht wird. So.
Ja, vor allen Dingen, es hat halt noch so mehrere Komponenten. Also ich sag mal, es ist ja zwar schon mittlerweile so, dass PS Plus auch mehr in die Game Pass-Richtung gehen will. Was mich ja sehr gewundert hat, ist ja das neue Spiel von den Life is Strange-Entwicklern. Das Lost Records, das kam ja jetzt direkt zum Start. Zumindest das erste Tape, das zweite kommt ja erst im April. Aber auch das kommt eben direkt zum Start in PS Plus. Allerdings in PS Plus extra, also im Katalog. Aber sowas gab es bisher ja nur von so kleinen Indie-Titeln. Aber halt nicht von so dann doch bekannteren, größeren Dingern. Und das hat ja doch einen ganz guten Hype bekommen, hat auch nahezu 90er Wertung. Also ich hoffe, dass halt einfach PlayStation da auch mehr Kohle reinhaut. Also dass vielleicht jetzt auch EA da nochmal gut Kohle bekommen hat für den PS Plus Auftritt von Dragon Age, dann doch mehr als normalerweise so ein AAA-Titel bekommt. Um einfach die Kasse aufzufrischen, und hoffentlich kommt dann auch nochmal ein bisschen positives Feedback da rein bei den Leuten, die es jetzt spielen, die dann halt doch vielleicht sagen, okay, besser als gedacht oder so, weil halt einfach das so viel, ja, meiner Meinung nach unverdient schlechte Presse bekommen hat.
Ja.
Und vielleicht hilft es irgendwas. Was halt ein bisschen schade ist, das Spiel wurde ja angekündigt, bekommt ja keinerlei DLCs, Add-on oder sowas. Was grundsätzlich erstmal nicht schlecht ist. Ich mag das, wenn Spiele so abgeschlossen sind. Aber das heißt, nicht mal da kann dieses PS Plus was bringen. Weil was ja häufig dann passiert bei so größeren Titeln, die nicht so die Verkaufszahlen erreicht haben, man tut sie in PS Plus und dann gibt es vielleicht noch DLCs. Und dann macht man halt mit den DLCs mehr Geld, weil es mehr Leute da draußen gibt, die das Grundspiel gespielt haben und somit vielleicht mehr Leute da draußen, die Interesse am DLC haben und den kaufen. Ja. Aber das geht natürlich bei dem Titel auch nicht. Ich hoffe einfach, es ist insgesamt keine negative Aussicht in Bezug auf zukünftige Dragon Age Titel. So wie es momentan aussieht, ist ja Mass Effect 4 nicht gefährdet und ist ganz normal in Entwicklung. Wir wissen, wie es ist. Wenn die Entwicklung nicht so verläuft, wie er sich das vorstellt, und dann ist es ganz schnell in einem Jahr doch gecancelt. Das wäre halt wirklich, also Mass Effect und Dragon Age sind halt einfach zwei Marken, die mir so am Herz liegen. Das wird mir echt wehtun, muss ich sagen, wenn da BioWare gekillt wird und da nichts mehr kommt. Ich hoffe einfach sehr, dass Mass Effect 4 der gewünscht krasse Erfolg ist und wir dann vielleicht in Zukunft sogar auch wieder ein Dragon Age sehen. Und wenn es zur PS7 ist, keine Ahnung.
Ja, P7, genau.
Ja. Hast du noch was zu dem Punkt? Oder wollen wir weitergehen?
Nö, da können wir weitergehen jetzt.
Wir haben nämlich eine weitere nicht so schöne News, bevor wir dann zu schöneren News kommen am Ende. Es gab mal wieder Layoffs. Und zwar nicht einfach von irgendeinem Studio, wo man gar nicht wusste, was da gemacht wird oder so. sondern tatsächlich von einem sehr bekannten Studio, was eben verwaltet wird von Warner Brothers, und zwar die Monolith-Studios, Monolith Productions. Falls euch das jetzt nicht sagt, die Spiele werden euch mit Sicherheit was sagen, denn die haben Spiele gemacht wie Shadow of Mordor, also das Mittelerde, Herr der Ringe, Schatten of Mordor Game und danach Krieg, Schatten des Krieges auf Deutsch. Und wenn man noch weiter zurückgeht, vor allen Dingen eine Trilogie, die mir sehr, sehr, sehr am Herz gelegen hat, nämlich 4. Für mich ein Horror-Shooter-Game, was damals was gemacht hat, was es bis dahin so echt nicht gab. Also was wirklich eine wahnsinnige Qualität hatte, krasse Story, krasse Atmosphäre und halt eben so klassischen Shooter mit krassem Horror vermischt hat, was es bis zu dem Zeitpunkt so noch nicht gab. Ja. Und dieses Studio wurde jetzt geschlossen und das bedeutet noch was weiteres, nämlich auch, dass ein Game, von dem man eben schon wusste, wo es ja auch schon einen Announcement-Trailer vor, ich weiß gar nicht mehr, anderthalb Jahren oder so gab, auch gecancelt ist. Und das ist das Wonder Woman Game, wo man jetzt auch ein paar Infos dazu gehört hat, dass wohl halt die Entwicklung nicht so lief wie gewünscht. Klar, sonst würde man das ja nicht schließen, aber das Wonder Woman Game ja, war halt eben in Entwicklung und hat wohl, ja, hat wohl wirklich ein sehr, sehr High Quality bekommen sollen. Also das hätte wohl wirklich so ein God of War-mäßiges Ding werden sollen. Nur halt eben Wonder Woman ist halt sauschade. Also schon zu wissen, okay, es gibt da ein Spiel, wo man Bock drauf hätte und wo man schon so ein Teaser gesehen hat und dann wird das gekillt und halt auch jegliche Möglichkeit, dass Shadow of Mordor Teil 3 noch irgendwie kommt oder ein 4 irgendwie wieder rausgeholt wird. Ich meine, klar, die Rechte liegen wahrscheinlich immer noch bei Warner und die könnten da immer noch was machen, aber die Chance ist halt dann doch sehr gering. Wie hast du das so empfunden? Ich weiß zumindest, dass die Shadow of Mordor-Reihe dir, also Reihe ist fast zu viel gesagt, die beiden Spiele ja auch sehr gefallen haben.
Ja, tatsächlich. Es ist ja grundsätzlich immer schade, wenn Studios schließen, wenn irgendwo Leute entlassen werden müssen. Aber mit dem habe ich so ein bisschen was. Ich kenne das Studio tatsächlich noch aus Mitte, Ende der 90er Jahre mit Blood und Blood 2. Das waren halt damals so Shooter, die auch ein bisschen drüber waren eigentlich. Aber das waren so meine ersten Berührungen mit denen. Und No One Lives Forever ist auch von denen, das war eigentlich auch ein ganz nettes Spiel, beziehungsweise Spiele, waren ja zwei, waren auch gut, mochte ich. 4 habe ich auch gespielt, genau, wobei da glaube ich nur den ersten Teil tatsächlich. Und ja, na klar, die beiden Herr der Ringe-Spiele, die ja auch eine sehr schöne, wie soll ich sagen, Technik hatten, dass Gegner, die dich besiegen, auf einmal in der Hierarchie aufsteigen und stärker werden. Das gab es so ja vorher nicht, zumindest nicht, dass ich wüsste. Waren beides sehr schöne Spiele, die im Herr-der-Ringe-Universum gespielt haben, die einfach neben den restlichen Spielen, die es schon gab und den ganzen Filmen und so, einfach nochmal die Geschichte parallel weitererzählt haben. Waren wirklich tolle Sachen, hätte ich auch gerne. Also von diesem Studio hätte ich gerne noch mehr gehabt, ja. Also wenn man das so sieht, begleitet mich dieses Studio ja jetzt dann seit 30 Jahren oder so, ne?
Ist halt ja, schade. Also ich sag mal, No One Lives Forever kam 2000 raus, also mindestens schon mal 25 Jahre.
Ja, siehste.
Ja, das habe ich nie gespielt. Das war ja, wenn ich noch richtig im Kopf habe, so eine Art weibliche James Bond-Figur.
Genau.
Ja, habe ich auch viel Gutes drüber gehört. Kam ja auch nochmal ein zweiter Teil, zwei Jahre später. Ja, das System von Mittelerde, Schatten des Krieges und Shadow of Mordor, das hieß, glaube ich, das Nemesis-System, was du gerade gemeint hast.
Genau.
Ja, das ist ja in der Branche und auch in der Entwicklerbranche so, also im B2B-Bereich, also bei den Entwicklern untereinander halt ein System gewesen, was sehr, sehr häufig auch auf Talks und so, so TED-Talks und sowas drüber geredet wurde, weil das echt was ganz Besonderes war, was es bis dahin noch nicht gab und was technisch auch wahnsinnig herausfordernd war.
Mhm.
Plus natürlich noch, dass du ja generell viele krasse Features hattest, wie du konntest ja Orks übernehmen und so weiter und mit deinem Geist da viel rumspielen. Das kam ja noch zusätzlich dazu. Dieses Nemesis-System war schon abgefahren und hat halt wirklich mal ja, einen abgefahrenen Mehrwert auch gehabt. Also war nicht nur so eine technische Spielerei, sondern war wirklich, hat einen krassen Impact gehabt, während man das gespielt hat. Ja, es ist einfach sehr schade. Da geht dann einfach unglaublich viel Knowledge und Manpower von Leuten verloren, die halt wirklich viel, viel Erfahrung haben und die noch coole Sachen hätten machen können. Man kann halt nur hoffen, dass die vielleicht wieder irgendwie ein Indie-Studio gründen oder sich irgendwo in anderer Form zusammenrotten und wieder was Geiles machen. Ja, das ist, glaube ich, so der Wehmutstropfen, den man halt so ein bisschen herausziehen kann. Generell bei den ganzen Layoffs, es entstehen halt gerade, was man schon so mitbekommt, da muss man wirklich tiefer reingehen, sich mehr informieren, ein bisschen nachforschen und recherchieren. Es entstehen halt wirklich viele kleinere bis sogar mittelgroße Studios da draus von Leuten, die halt sagen, so komm, wir gründen jetzt und machen da was Eigenes Geiles. Und daraus können natürlich geile Sachen entstehen. Ich meine, es ist in der Vergangenheit schon passiert und schon sehr häufig. Und ja, man kann dann halt nur viel Erfolg wünschen und hoffen, dass da schöne neue Sachen rauskommen und so wieder alle auf ihren Füßen landen und das machen können, was sie am liebsten machen und natürlich Geld damit verdienen.
Genau. Und ihre Expertise einbringen und wieder schöne Sachen machen, genau.
Genau. Und da kommen wir jetzt einfach direkt mal zu einem Studio, was noch keine Layoffs bekommen hat und was coole Sachen macht. Nämlich 4A Games aus der Ukraine, die sich vor allen Dingen durch Ego-Shooter wie halt eben die Metro-Trilogie auszeichnen. Meine absoluten Lieblings-Shooter und auch eine Reihe, die grundsätzlich, also zu meinen absoluten Lieblings-Games gehört, die wirklich mir sehr, sehr am Herzen liegt. Die haben es einfach mega drauf, was so Atmosphäre, Storytelling in einem Shooter, so, ja, aber einfach so dichte Atmosphäre, das gibt es noch ganz wenig heute. Und ich finde es witzig, wir hatten es gerade die Tage davon, wo ich dir ja noch eine WhatsApp geschickt habe und darüber geredet habe und gesagt habe, so ey, so Spiele, die PS3-Zeit war so eine Hochzeit für diese Spiele, ne? Killzone, eben 4 und Resistance und natürlich auch Metro. Zumindest die ersten beiden kamen ja damals noch war ja noch PS3-Generation. Und Bioshock, auch so ein klasse Beispiel. Das war halt alles PS3. PS4-Generation war das echt schon mehr eine Seltenheit. Solche Spiele, wie halt dann Metro Exodus zum Beispiel. Aber ja, es gibt da eine doppelte gute Nachricht, denn die haben zum einen ihr neues Spiel vorgestellt und das ist eine richtige Grafikbombe. Und das heißt La Chimera. Hast du dir den Trailer angeschaut? Der kam ja heute erst raus.
Ja, nachdem du ihn mir verlinkt hast, habe ich mir dann angeschaut, genau. Habe ich mir angeguckt. Wie du schon sagst, ist eine absolute Grafikbombe, ja. Sieht klasse aus erstmal. Und ist so ein bisschen, ist futuristisch, Zukunft. Mit. Das erinnert mich auch so ein bisschen. Egal. es sieht super aus. Ich bin gespannt, wenn das storytechnisch auch noch richtig gut ist. Da sind ja abgefahrene Waffen dabei, so wie ich das sehe. Man kann da einiges machen. Hat ja auch so ein Exoskelett oder sowas, ist da auch mit bei. Dann so eine Art Technik-Handschuh, der so ein bisschen. Es ist ja immer so, entweder Magie oder Technik, ne? Das soll das dann jetzt übernehmen, mit denen du dann Fähigkeiten frei benutzen kannst. Und sieht schon sehr gut aus, ja.
Ja, also es hat mich auf jeden Fall an einiges erinnert. Es hat so ein bisschen erinnert natürlich an Deus Ex, weil du halt so ein bisschen dieses Futuristische hast und anscheinend auch unterschiedliche Vorgehensweisen. Es hat natürlich auch ein bisschen was Cyberpunk-mäßiges. Ich spiele gerade Cyberpunk, also da kamen auch Erinnerungen hoch. Aber ich finde auch so ein bisschen, gerade auch wie es beschrieben ist mit dem Exosuit, den du hast, auch ein bisschen was von Crysis.
Ja, genau, das wollte ich wollte es gerade nicht sagen mit Crysis, da habe ich gedacht, du meckerst wieder.
Warum meckere ich dann?
Nee, weil du dann sagst, das stimmt nicht. Nein, alles gut. Nee,
doch, absolut, absolut, absolut. Und es ist ja witzig, weil gerade, oder was heißt witzig, ist eigentlich nicht schön, aber es ist ein bisschen so Ironie des Schicksals, dass jetzt gerade ja Crysis 4 auf Eis gelegt, hoffentlich nicht gecancelt, aber vermutlich dann schon, ja, irgendwann schon wurde. Ja. Und dann kommt halt so ein ja, Spiel von einem Studio, was sowas halt wirklich verdammt gut kann und ein bisschen so den Platz einnimmt von einem Crysis, kann man schon fast sagen. Zumindest scheint es in die Richtung zu gehen. Und ja, ich freue mich, also wenn es eine ähnliche Qualität hat wie Metro, also bei dem Studio mache ich mir da echt wenig Sorgen. Und ich habe ja schon gesagt, es gibt eine doppelt gute Nachricht, denn im Zuge haben sie nämlich auch gesagt, hey, für alle Metro-Fans da draußen, keine Angst, wir wollten hier mal einen neuen Titel machen, aber wir arbeiten auch weiterhin an der Metro-Reihe. Also auch da arbeiten sie mit einem zweiten Team aktuell schon an der Zukunft von Metro und das macht mich halt richtig happy. Also ein neues Metro hätte ich halt auch, also gerade Exodus, die ersten beiden Teile waren ja wirklich stark und man muss ja erstmal sowas hinbekommen. Die ersten beiden Teile, die haben ja noch auf den Büchern beruht. Von dem russischen Autor, wo ich jetzt den Namen sicherlich nicht versuchen werde auszusprechen. Weiß nicht, ob du das kannst, ich mach's nicht. ja, aber der dritte Teil im Exodus ja nicht mehr. Und sowas geht häufig in die Hose, wenn man so eine literarische Vorlage nimmt und dann plötzlich keine mehr hat und trotzdem weitere Teile bringen will, ist nicht so einfach. Aber die haben es halt sowas von hingekriegt mit Exodus und wirklich das Ganze nochmal eine ganze Ecke weitergetrieben. Es war ja unglaublich erfolgreich, nur gute Reviews bekommen und das absolut zu Recht, weil ich habe damals auch noch einen Videotest zugemacht. Ja, wirklich tolles Game, auch die Erweiterungen dazu toll. Also da hoffe ich auch, dass mehr kommt. Also das hat mich wirklich sehr gefreut, heute die Nachricht. Wie ist bei dir eigentlich mit Metro? Hast du die Metro-Reihe komplett gespielt?
Ob ich sie komplett gespielt habe, bin ich jetzt gerade gar nicht sicher. Aber ich habe sie gespielt. Ich finde sie auch gut. Ich mochte sie. Ich bin da nicht ganz so hart drin wie du. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob und welchen Teil ich wirklich durchgespielt habe, muss ich ganz offen zugeben. Aber sie waren gut, die waren storytechnisch gut, Atmosphäre war super. Also da gibt es gar nichts gegen zu sagen. Und wenn ich es nicht durchgespielt habe, wüsste ich jetzt auch gerade nicht, warum nicht. Wahrscheinlich, weil ich wieder irgendwas anderes zwischendurch dann bekommen habe und dann war es vorbei.
Damit ich beruhigt schlafen kann, tue ich jetzt einfach so, als hättest du die alle durchgespielt.
Ja, genau, das wollte ich eigentlich auch sagen.
Genau. Ja, und es gab noch eine andere interessante bis gute Nachricht. Wie gut die ist, werden wir noch sehen, aber auf jeden Fall sehr spannend. Zwei Personen, die ich auch persönlich kenne und immer wieder gerne jedes Jahr sehe, zum Beispiel auf der Gamescom und Schwätzchen halte und mit denen ich halt auch schon beruflich viel zu tun hatte. Das Ehepaar Jenny und Björn Pankratz. Wer jetzt gerade, vielleicht gibt es Leute, die sagen, oh ja, klar kenne ich die, vielleicht gibt es aber Leute, die sagen so, wer ist das denn? Ich glaube, wenn ich jetzt sage, an welchen Spielen die federführend beteiligt waren, dann weiß jeder sofort Bescheid. Und es wäre die Gothic-Reihe und auch Alex. Das waren nämlich so die beiden Lead-Designer, kann man sagen, von Piranha Bytes, die halt eben schon damals die alten Gothic-Teile gemacht haben. Ja, so mit einer der erfolgreichsten deutschen Videospielereien. Ja. Zusammen mit sowas halt wie auch Crysis sind wir wieder dabei. Und die beiden haben, nachdem ja leider Piranha Bytes geschlossen wurde, ein neues Studio gegründet, und zwar das Pithead Studio. Und haben wirklich ein neues Spiel entwickelt, was sie jetzt auch angekündigt haben. Und das direkt mit Gameplay und das wirklich nur zu zweit. Also die arbeiten nur zu zweit dran. Also gehe ich schwer davon aus. Ich hoffe halt, dass viele Leute sich da nicht zu viel drunter vorstellen. Also das, weil es kann halt nicht die Größe von einem Alex kriegen und auch nicht von einem Gothic. Das ist, wenn man das zu zweit macht, nicht möglich. Nein. Kannst mit der Unreal Engine 4 machen. Ich glaube, sie arbeiten mit Unreal Engine 5. Aber also trotzdem, auch egal wie viel du mit Unreal und so machen kannst, das wird nicht möglich sein. Und ich hoffe einfach, dass den Leuten klar, und das hoffe, da lesen alle nochmal so ein bisschen die News, weil ich meine, das hat tatsächlich viel Lärm gemacht. Also ich glaube, kein anderer kleiner Indie-Entwickler, bestehend aus ein oder zwei Personen, die dann irgendwie so ein kleines Spiel machen, haben direkt so viel Lärm, dass sie auch direkt über die GameStar eine GameStar Plus Sondernews und Stream und alles bekommen, aber eben mit der Geschichte von Gothic dann nicht verwunderlich. Und wir haben noch nicht drüber geredet. Ich bin gespannt, wenn du jetzt den Trailer gesehen hast. Ich sag erstmal gar nicht, was ich davon halte. Was sagst du zu Krallon?
Tatsächlich erinnert es mich erstmal wirklich an Gothic. und ansonsten, es ist ja ein Dungeon-Crawler. oder soll einer werden. Sieht hübsch aus für das, was es ist, oder für das, wo es herkommt. Ja, also, ja, was erzähl du?
Ja, also was mich halt wirklich gewundert hat, ist, dass dann doch schon so viel Gameplay gezeigt wurde. Am Anfang ja nur so atmosphärische Shots, aber dann tatsächlich schon so ein kleines bisschen Gameplay. Weil, ich sag mal, so lange können die daran noch gar nicht arbeiten. Das ist schon ziemlich abgefahren.
Also ab der Hälfte ungefähr.
Aber, ja. Ja, ich bin gespannt. Vor allen Dingen, wann es rauskommt. Release-Termin gibt es ja noch nicht. Ich glaube, die haben auch noch nicht das Jahr genannt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es vor nächsten Jahr rauskommt.
Aber Wishlisten
erscheint auch. Ja. Genau, das geht schon. Es erscheint halt zunächst nur für PC auf Steam und Epic Game Store. Aber ja, Konsole ist dann auch noch in der Mache. Ich denke mal, es wird natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängen, wie gut sich das dann verkauft. Ob dann halt die Portierungen noch gemacht werden können. Ich würde es dann gerne auf Konsole spielen. Mhm. Ja, es ist halt schon sehr klassisch. Ich glaube, man sieht es auch daran, dass tatsächlich das YouTube-Video nur in 27p läuft, was halt abgefahren ist bei einem Spiel, was aktuell rauskommt oder noch nicht draußen ist und jetzt angekündigt wird. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein neues Spielankündigung, was du nicht in 4K irgendwo sehen konntest, gesehen habe. Oder zumindest irgendwie, wenn es aus irgendwelchen technischen Gründen Sinn macht oder so in 1080p. Aber 27 finde ich schon, ja. Aber gut, das ist halt auch das. Alex war ja auch, als die Alex-Spiele rauskamen, jetzt nicht gerade technisch der Zeit voraus. Das macht, ja, ich sag mal, es machen die Spiele halt von denen schon immer aus. Gothic war damals schon stark, auf jeden Fall, auch optisch zu der Zeit völlig okay. Ja, genau. Ja, das fand ich interessant. Da gab es auch schon wieder unter dem Video und so einige Kommentare. So, gibt's Wildschweine? Yeah. ja, also wenn halt einfach der Charme drin ist, halt in der komprimierten Form als Dungeon Crawler, dann kann das echt was werden. Und ich glaube auch so von dem, ich habe letztes Jahr tatsächlich noch mit Jenny geredet, da hat sie noch nicht erzählen wollen natürlich, wie es heißt und was sie arbeiten, aber da hat so ein bisschen, hatten wir da gequatscht. Und ja, es ist tatsächlich, also ich glaube, sie wissen schon, was möglich ist und was eben nicht und haben dann einen ganz guten Umfang gewählt. Ich bin auch gespannt, für wie viel Euro das rauskommt. Das wird ja mit sicherlich halt kein 60-Euro-Titel. Nee. Davon kann man ausgehen. Das aber es ist halt nicht, ja. Spannend. Wird es dann ein 30-Euro- oder ein 20-Euro-Titel, 25? Und wird es dann eher ein 5-Stunden-Spiel oder ein 20-Stunden-Spiel? Kommt halt auch ein bisschen drauf an, auf den Gameplay-Loop und was man so genau machen kann. Ja, ich bin super gespannt. Also ich bin wirklich, wirklich gespannt und ja, bin aber auf jeden Fall positiv überrascht von dem ersten Eindruck und das halt doch wirklich im ersten Trailer jetzt so kurz, nachdem die ja wirklich noch nicht so lange daran arbeiten und nur zu zweit dann schon Gameplay und alles mit drin war. Also ja, finde ich stark.
Ja, auf jeden Fall.
Wäre das denn was, wo du denkst, das würdest du auch anfassen?
Ja, auf jeden Fall. Klar. Das Setting ist ja eins meiner Liebsten so grundsätzlich. Und das sieht gut aus. Also vom Dings her. Ich werde es auf jeden Fall angucken. Und eventuell sogar kaufen. Für immer.
Ja, es ist auch interessant. Die haben ja auch einen YouTube-Kanal, Pitted Studios. Die hatten ja vorher auch immer Piranha Becken TV und so gemacht. Und machen das ja weiterhin, so YouTube-Videos und mit so Updates und sowas. Und bisher haben sie halt vom Spiel natürlich noch nichts verraten, aber haben so verraten, welche Inspiration das Spiel hat. Und da haben sie teilweise halt so Ruhrpott-Minen und so, wo Sachen abgebaut wurden und sowas halt im Ruhrpott halt besucht, wo sie herkommen.
Ah, okay.
Und haben da halt dann ja, so verschiedene Orte da halt gezeigt, wo die halt gerne hingehen und was, ja, das fasziniert die halt so, dieses Thema. Und ich denke, daher kommt es. Plus halt ein bisschen dann natürlich mit der Fantasy-Mischung. Mhm. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall wieder diesen Style haben. Ich meine, auch allein in der deutschen Sprachaufgabe von Gothic wusste man ja, wo die Entwickler herkommen. Mhm. ja, ist halt nach wie vor ein Bochumer Studio. Es ist halt, man wird es merken im Spiel. Und das hat natürlich auch einen richtig coolen Charme. Ja, ich bin gespannt. Vor allen Dingen, ich würde mich freuen, wenn man es auf der Gamescom schon anspielen kann. Ich denke, das wäre dass sie, ja, ich glaube, dass sie das auf jeden Fall anpeilen, da vielleicht eine kleine Demo.
Ja, so einen kleinen Dungeon schon mal,
so, ne? Auf der, ja, genau, auf der Gamescom zu haben. Das wäre sehr, sehr nice. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen und danach dann in unserem Podcast berichten. Ja, und hast du noch irgendwas an News oder war es das für diese Woche für uns schon?
Hab ich noch irgendwas an News? Da bist du jetzt aber sehr. Ja.
Kann ich nur.
Ja, ja, doch. Wirst du sicherlich auch mitbekommen haben, dass es einen großen Leak gab von Assassin's Creed Shadows. Das ist jetzt wohl nicht nur so ein kleiner Leak, wo 3, 4, 5 Leute spielen, sondern es gab wohl schon Händler, die das, die Disc-Version angeliefert bekommen haben und jetzt wohl auch schon verkauft haben, deutlich vor angepeiltem offiziellen Release. Und ja, da gibt es ja jetzt heute auch schon die News zu, dass sich Ubisoft dazu gemeldet hat mit der Bitte, mit der Bitte um Vernunft, und wir wissen ja, wie gut das immer klappt, dass die Leute denjenigen, die das Spiel wirklich erst zu Release kaufen, nicht schon alles kaputt machen mit irgendwelchen Spoilern und sonstigen Dingen und auch nochmal mit dem Hinweis, und das hat ja auch schon wieder zu diversen Diskussionen geführt, mit dem Hinweis dazu, dass das Spiel, so wie es jetzt gerade auf Disc draußen ist, nicht das endgültige Spiel ist und man deswegen bitte nicht vorher schon urteilen sollte, weil die natürlich noch an Patches arbeiten, die dann als Day One Patch natürlich rauskommen und dann zum Release da sind, dass es dann das Spiel ist, was sie eigentlich ursprünglich herausbringen wollten. So, das ist jetzt die Situation.
Ja, und da, also da gleich mal zwei Sachen zu. Zum einen, ey, Ubisoft tut mir so leid, die haben einfach diese Scheiße, die denen um die Ohren fliegt, nicht verdient seit einem Jahr. Ich weiß wirklich nicht, was, also die haben halt auch wirklich so viel Pech einfach, das gibt's nicht. Das ist halt wirklich nicht nur so ein kleiner Leak, sondern das gesamte Spiel halt jetzt quasi dann teilweise schon als Boxgame draußen ist. Und dann, ganz ehrlich, wäre das jetzt bei GTA so und würde Rockstar Games sagen, Leute, das ist nicht das finale Ding, so wartet mal den Day-One-Patch ab, würden alle sagen, ja, yeah, cool, okay, machen wir. Und bei Ubisoft ist direkt so, haben sie wieder ein unfertiges Spiel rausgebracht. Wo ich denke so, ey, wirklich, also das wäre wirklich bei anderen Studios teilweise nicht so. Also es ist ja mittlerweile auch nicht mehr verwunderlich. Es gibt doch fast kein Spiel, was einfach auf der Disc hier mit 1.0 komplett problemlos spielbar ist und draußen ist. Das ist nun mal, ich weiß auch nicht, ganz ehrlich gesagt, was daran so schlimm ist. Es ist nun mal so, dass die meisten Spiele ja eh Online-Anbindung brauchen in irgendeiner Weise.
Ja.
Für Zusatz-Content und so weiter. Ich meine, wenn du nicht gerade so ein Spiel hast wie jetzt ein It Takes Two, ja, was halt wirklich komplett drauf aus ist, du kaufst es, da gibt's kein Zusatz-Content, da gibt's gar nichts. Aber das ist nun mal bei den wenigsten Spielen so. Und es ist nun auch mal gar nicht so das Ubisoft-Prinzip, denn ihr Prinzip ist ja eh, ihre Spiele über Jahre weiter zu pushen. Und das sogar für kleine Communities. Sieh dir For Honor an. Das hat so wenig Spielerzahlen und die haben immer noch ein Studio, was daran, und Leute, die daran arbeiten und das weiter pushen für die Leute, die daran Spaß haben und die sagen, das ist ein mega Game. Und das ist doch nicht die Art und Weise von einem Studio, was Leuten einfach unnötig Geld aus der Tasche ziehen will. So gar nicht. Genau das Gegenteil. Ja. Und trotzdem kriegen die dafür immer wieder auf den Sack. Also das geht mir so auf die Eier. Vor allen Dingen, weil ja wirklich alle Zeichen darauf stehen, dass das Ding wirklich, wirklich gut wird. Also gerade auch nochmal, es gab jetzt auch viele Videos auf Twitter und so, wo von den ganzen Review-Material, was Ubisoft in den letzten Monaten rausgehauen hat, dann nochmal so das Kletter- und Rumspringen- und Schwingen-Mechanik und so und das Ganze, ja, also die ganze Fortbewegungsmechanik dann verglichen wurde mit einer Version, die man vor einem Jahr gesehen hat und was da nochmal alles passiert ist und wie gut es war, dass sie es nochmal verschoben haben. Also die scheinen ja wirklich da alles dran zu geben, dass das Ding wirklich, wirklich gut wird. Und ich weiß nicht, ey, gefühlt werden denen nur Steine in den Weg gelegt. Ja. Also,
ja, das
tut es echt mega leid. Ja.
Das ist leider so, ja.
Ja. Ich werde es kaufen zum Start, ich werde es spielen. Ich habe so Bock da drauf. Es ist absolut eines meiner absoluten Most Wanted dieses Jahr und da geht auch kein Weg dran vorbei.
Ja, nee, kaufen. Ich werde es mir auch direkt kaufen. Auch zu Day One. Ich weiß noch nicht, ob ich bis dahin schon so weit bin, dass ich spielen kann, aber ich werde es auf jeden Fall sofort kaufen, ja.
Weil du noch nicht weißt, ob du bis dahin deine 500 Stunden Kingdom Come durch hast.
Ja, ich bin da ja immer noch im Startgebiet und hab mich aber, ja, ich habe mich aber gezwungen, mal die Geschichte ein bisschen weiter zu spielen, damit ich eigentlich ein bisschen vorankomme. aber ja, irgendwann habe ich es dann soweit durch und dann kann ich 2027 oder so Assassin's Creed spielen, ja.
So, du sagst Startgebiet, ich habe schon gehört, dass das sehr groß sein soll. Wie viele Stunden hast du jetzt drauf?
Kann ich dir gerade gar nicht sagen, tatsächlich. Weiß ich gar nicht.
Nicht mal ungefähr.
Also nee, gar nicht. Aber ich da überhaupt
10
nicht,
Stunden.
Nee, oder? Nee, ich habe da gar nicht drauf geachtet bisher. Ich weiß auch gar nicht, ob es beim Abspeichern, also beziehungsweise beim Laden, beim Speichern ja nicht, aber beim Laden angezeigt wird, wie viele Stunden man schon gespielt hat. Und ich habe auch im PlayStation-Menü noch gar nicht geguckt. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Aber es werden schon einige sein, ja.
Wir müssen das jetzt smart machen, wie man das so macht. Leute, wenn ihr erfahren wollt, wie viele Stunden der Aaron bei Kingdom Come im Startgebiet bisher verbracht hat, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder einschalten.
Ja, wobei.
So macht man das.
Ja, doch ja, ja, da hast du absolut recht. Aber ich denke, was ich so mitbekommen habe bei Reddit und sonst irgendwo, da gibt es Leute, die natürlich noch viel, 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 viel mehr Zeit in diesem Spiel schon haben. Und ja, eben. Vielleicht haben die auch mehr Zeit zur Verfügung, die sie dann in Kingdom Come Deliverance 2 umwandeln können. Aber im Augenblick, wenn ich spiele, spiele ich dieses Spiel. Und es werden schon ein paar Stündchen sein, ja. Also mehr als 10 so. Auf jeden Fall.
Okay, das wird mich auch sonst sehr wundern. ja, dann haben wir ja schon abgeklärt, was du so spielst aktuell. Wie sieht's denn gerade aus? Serien, Filme, irgendwas, was du gerade geguckt hast, neu oder auch alt, wo du empfehlen kannst oder empfehlen willst? Gibt's da was?
Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Silo Staffel 2 ist ja jetzt schon etwas länger durch. Habe ich auch durchgeguckt, kann ich nur empfehlen. Beide Staffeln, sehr gut. Was ich jetzt gerade geguckt habe auf Disney Plus ist die neue Spider-Man-Serie. Das ist ja Zeichentrick, wie man früher gesagt hat. Aber so im ganz alten Stil auch. Sieht also aus wie die Zeichentricks von früher. Nehmen natürlich wieder die Geschichte von Peter Parker auf, wie er, also nicht wie er, sondern dass er Spider-Man wird. Es sind auch die bekannten Charaktere, die man so aus den alten Sachen kennt. Widersacher wie auch Freunde. Und das ist so ein bisschen auch so eine Origin, also seine Origin ist gar nicht so wichtig. So ein bisschen die Origin der Widersacher wird erklärt, wie die zu dem geworden sind, was sie sind. Und interessanterweise sind auch ein paar Sachen anders. Norman Osborn und sein Sohn Harry sind zum Beispiel People of Color und nicht die alten, weißen, reichen Männer. MJ in dem Sinne gibt es auch nicht. Das ist eine andere. Seine Freundin da ist eine Asiatin. Dann hier Dr. Connor, der ja zu Lizard wird, ist hier eine Frau. Also alles so ein bisschen durcheinander, ein bisschen anders interpretiert. Die grobe Geschichte ist halt sehr ähnlich, aber trotzdem anders und ist aber gut gemacht. Also ich fand die echt nicht schlecht. Die letzten beiden Folgen, das ist ja dann ein Doppelfolge-Finale, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Die wollte ich mir jetzt am Wochenende angucken. Aber wer Spider-Man mag, der wird die Serie auch mögen.
Interessant. Redest du von Marvel Ultimate Spider-Man?
Nee, das heißt die Spinne aus der Nachbarschaft oder freundliche Spinne aus der Nachbarschaft oder so. Tatsächlich.
Ah, weil ich habe jetzt nur Marvel Ultimate Spider-Man gefunden. Das war so 4 Seasons zwischen 2012 und 2016. Das war auch Zeichentrick.
Ja, nee. Lass mich kurz überlegen. Überlegen heißt bei Google. Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft tatsächlich. Ist dieses Jahr erschienen, jetzt, eine Staffel bisher.
Ah, eine Staffel bisher. Ja, interessant.
Ja, ganz neu.
Krass. Ah, ich sehe es gerade. Ja, das ist aber auch wirklich ja ein spezieller Grafikstil auf jeden Fall.
Ja.
Interessant. Sieht fast schon aus wie 50er Jahre so ein Cell-Shading-Videospiel oder sowas.
Ja, nee, nicht ganz so. Also es hat so wirklich den Charme der ganz alten Zeichentrickfilme so. Aber trotzdem mit anständiger Technik. Also wie gesagt, wenn man Spider-Man mag, dann sollte man sich die Serie auf jeden Fall mal angucken.
Okay. Ja, ich habe auch noch eine Empfehlung und die kommt auch von Disney Plus. Generell Disney Plus sowieso sehr stark, muss ich sagen. Also ich gucke gerade sehr viel Disney Plus wieder. Und das mal nicht wegen Marvel oder Star Wars, was sonst eigentlich die Gründe sind. Und zwar Paradise ist somit eine der krassesten Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Die hat mich bisher noch mal ein bisschen krasser mitgenommen, sogar als Silo, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Obwohl Silo auch wirklich unglaublich gut ist. Aber Paradise sind bisher nur, oh, jetzt muss ich überlegen, wie viele Folgen draußen? Was kam vorgestern? Welche Folge? Fünf? Vier oder fünf? Mhm. Ich glaube fünf. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Oder schon mehr. Ey, boah, ich habe da schon gar keinen Überblick mehr. Aber es werden auf jeden Fall, also viel sind es nicht mehr. Es sind auf jeden Fall insgesamt, glaube ich, 8 Folgen geplant. Und eine zweite Staffel ist jetzt schon angekündigt, weil es direkt so gut ankam, dass da direkt es durchgerollt ist quasi. Mhm. Und ich will dazu nichts verraten. Das Einzige, was ich verraten kann, ist, wenn du anfängst zu schauen, die ersten paar Minuten wirkt es wie so eine von den gefühlt 1000 Serien, die sich um das Thema drehen, Präsidentschaft, amerikanischer Präsident, Secret Service, Politik dahinter, Geheimagenten und shady Stuff, der da im Hintergrund abläuft mit Geheimnissen und sowas. Also dieses typische so Präsidentschaft-Politik-Ding, sowas wie House of Cards oder sowas. Und da kann ich schon mal sagen, falls ihr auf sowas keinen Bock habt, weil ihr davon schon genug gesehen habt oder denkt, oh, noch so eine Serie, keine Angst, das ist es so gar nicht. Das denkt man nur am Anfang, aber am Ende der ersten Staffel, also ich war komplett hin und weg. Also was da passiert, da rechnet man einfach nicht mit. Das ist komplett abgefahren. Das kann man sich nicht ausdenken oder nicht erraten. Komplett crazy. Und ja, und so geht's dann auch weiter. Und gerade die letzte Folge war jetzt wieder komplett krass. Also die neueste Folge, die jetzt diese Woche rauskam, die hat mich wieder so krass mitgenommen. Heftig. Also kann ich nur empfehlen. Wirklich eine der krassesten Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Unglaublich gut. Paradise, also Paradies quasi. Zieht ihr euch rein auf Disney Plus. Wirklich große, große Empfehlung. Und aber Apple TV kann ich auch gerade wieder empfehlen. Da kommt ja gerade wie heißt Deliverance? Nee, Severance. Warte mal, wie heißt denn die jetzt?
Severance.
Doch, Deliverance.
Nee, Severance.
Severance, genau. Mhm. Da ist ja läuft ja gerade die zweite Staffel, also wieder jede Woche eine Folge. Und ja, es ist komplett abgefahren wieder. Also ich muss auch sagen, gefällt mir noch besser wie die zweite Staffel von Silo, weil bei Silo fand ich den Anfang und das Ende wieder super cool. Und ich muss sagen, Silo Staffel 2 war mir zu lang gezogen im Mittelteil.
Mittelteil,
war
ja, mir, das stimmt.
Ja, da hatte ich teilweise das Gefühl so, okay, das hätte jetzt ein bisschen schneller gehen können. Da hatte ich jetzt nicht wirklich Mehrwert von da irgendwie. Aber Ende war wieder grandios natürlich. Und bei Severance ist es wirklich so, dass die ganze, also jede Folge gerade wieder von der zweiten Staffel komplett abgefahren. Am Anfang denkt man irgendwie, es geht gefühlt von vorne los, ist wieder wie im ersten Teil, aber ist es halt gar nicht. Das muss nur kurz am Anfang so sein, dass es sich so anfühlt. Ist auch bewusst so. Aber ist, ja, sau krass. Mega Serie. Auch da volle Empfehlung.
Mhm. Ja. Warte, ich hatte auch noch was, ist mir gerade so eingefallen, habe ich auch bei Apple TV gerade geguckt. Da kam jetzt vor kurzem ein neuer Film raus, und zwar The Gorge, also die Schlucht.
Oh ja.
Ein sehr interessanter Film. Guter Ton, gutes Bild, Story, okay. Habe ich mir aber letztens angeguckt, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ja, so ein paar Dinge waren ein bisschen vorhersehbar, sage ich jetzt mal, aber es ist ein annehmbares, ja, auch Action-Kino mit ein bisschen, ja, kann man da Liebesgeschichte zu sagen? Ja, weiß ich
ja nicht. Es ist schon irgendwo eine Romanze.
Also ja,
so ist
schon.
Es ist ja, ne? Auch verkauft, halt mit Action, aber ich sag mal, hier Better Love Story than Twilight.
Ja.
Also, es kam ja zum Valentinstag bewusst raus.
Ach, tatsächlich, ja?
Beworben.
Ja. Ach, das habe ich gar nicht so mitbekommen, nee.
Ja, deswegen aber, war bewusst so, ja.
War nett. Also, ich habe mir den Film angeguckt und war jetzt nicht verärgert so über anderen Filmen. Nee, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Also, den kann man auch gut mal gucken zwischendurch. 2 Stunden geht der, glaube ich, ne? Ziemlich genau, glaube ich, oder? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber
ja, bisschen was über 2 Stunden, genau, ja.
Nicht so hochdramatisch, 3 Stunden, 3,5 Stunden wie manch anderer Film. Deswegen kann man das schon mal ganz gut machen.
Er ist auch am Anfang gerade noch sehr, sehr beruhigt, weil es geht halt da vor allen Dingen im Kern, also um eine Liebesgeschichte zwischen zwei Auftragskillern / Snipern, also die halt unglaublich gut darin, Leute aus großer Entfernung auszuschalten, die ja häufig dann nicht dazu neigen, jetzt so, dass so viel Nahkampf-Action in irgendeiner Weise abgeht. Und mit denen passiert halt was und ja, man sieht es ja schon aus dem Trailer so, dass sie da quasi in so Türmen positioniert werden und man weiß aber nicht so, okay, was soll das? Und da ist ein Graben in der Mitte und ja, mehr erfährt man dann natürlich recht schnell. Und ja, die werden halt gespielt von Miles Teller und Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy sowieso für mich eine Wahnsinnsschauspielerin. Kennt man natürlich hauptsächlich von Damen Gambit, also Queen's Gambit. Oder auch The Menu, fand ich auch sehr stark. Oder auch Split. Mhm. Weil Split hat die ja auch mitgespielt und auch bei Class logischerweise dann noch. Also wirklich eine Und bei, ich weiß, habe ich noch nicht geguckt, aber hier bei dem zweiten Mad Max, also bei dem zweiten neuen Mad Max Furiosa, da hat sie auch mitgemacht.
Ja, da spielt sie Furiosa,
genau. Ne? Genau, da spielt sie Furiosa. Also wirklich, Anya Taylor-Joy für mich eine wahnsinnig gute Schauspielerin. Und auch da, also ich meine, es sind ja irgendwie Auftragskiller, aber trotzdem, diese Liebesbeziehung zwischen denen fand ich halt von der Story halt echt schon mega cool. Also irgendwie war das für mich auch, wie du schon sagst, der Rest war halt schon voraussehbarer und da war das eigentlich im Kern echt spannend. Auch die Dialoge, die waren echt, echt stark, weil die sehr präzise waren, will ich mal sagen. Also die Dialoge waren so präzise wie ihre Schüsse. Da wird halt nicht viel gequasselt oder so, aber alles hat halt irgendwie Gewicht, was die sagen. Das finde ich sehr schon sehr stark. Und ja, und auch cooles Ende, muss ich sagen. Ja, ja, nee, starker Film, stimmt. Ja, gute Empfehlung. Hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja,
dann haben wir doch wieder einen schönen bunten Blumenstrauß von News und Empfehlungen und Games und Filmen und Serien. Und ich würde sagen, da haben wir eine knappe Dreiviertelstunde und da können wir doch mal diese Folge die Woche eintüten. Das ist doch fein, oder?
Ja, kurz und knackig, alles gesagt.
Genau, prima. Dann, ja, hoffe ich, dass die nächsten Wochen wieder mehr starke News rauskommen. So richtig krass wird es ja dann wieder uns um die Ohren fliegen im Juni, wenn dann das Summer Game Fest startet natürlich und die ganzen Showcases drumherum. Da geht es dann wieder Schlag auf Schlag. Da werden wir wieder hier Podcast-Überstunden machen müssen. Aber da freue ich mich natürlich besonders drauf. Aber auch bis dahin wird es bestimmt noch die eine oder andere interessante News geben. Und dann würde ich sagen, Leute, macht es gut. Mich hat es wieder sehr gefreut. Vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast und dabei warst, mein lieber Zero.
Ja, gerne.
Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.
Tschö.
Das war wieder mal der liebe Aaron, a.k.a. Zero26. Und wenn ihr ihm ein paar liebe Worte dalassen wollt, dann geht gerne auf seinen Instagram-Account. Da erreicht ihr ihn am besten unter dem Namen Murmelfritze. Und jetzt geht es wie immer weiter mit die Releases der Woche. Am 21. Februar 2025 veröffentlichte Sega das Action-Adventure Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Das die klassische Yakuza-Formel mit einem Piraten-Setting kombiniert, Spieler schlüpfen in die Rolle von Goro Majima, der nach einem Gedächtnisverlust als Piratenkapitän auf Schatzsuche geht. Das Gameplay umfasst Echtzeit-Schwertkämpfe, Seeschlachten und diverse Minispiele, wobei der Schwerpunkt auf unterhaltsamen Nebenaktivitäten liegt. Capcom hat am 28. Februar 2025 Monster Hunter Wilds für PlayStation 5, Xbox Series X und S und PC veröffentlicht. Das Spiel erreichte innerhalb weniger Stunden nach dem Start über 1,3 Millionen gleichzeitige Spieler auf Steam und platzierte sich damit unter den Top 10 der meistgespielten Titel auf der Plattform. Monster Hunter Wilds ist der neueste Ableger der beliebten Action-RPG-Reihe von Capcom. Spieler schlüpfen erneut in die Rolle eines Jägers, der in einer offenen, dynamischen Welt gewaltige Monster jagt. Mit nahtlosen Biomen, einem vielseitigen Reittier und allen 14 bekannten Waffentypen bietet der Titel sowohl Solo- als auch Koop-Erlebnisse. Wetter- und Tageszeitwechsel beeinflussen das Verhalten der Monster und machen jede Jagd zu einer neuen Herausforderung. Am 4. März 2025 erscheint das Spiel Two Point Museum. In der neuen Management-Simulation von Two Point Studios übernehmen Spieler die Leitung eines eigenen Museums, gestalten Ausstellungen, organisieren Expeditionen zur Beschaffung seltener Artefakte und sorgen für zufriedene Besucher. Mit dem typischen Humor der Two Point-Reihe kombiniert das Spiel kreative Gestaltungsmöglichkeiten mit strategischer Planung. Am 6. März 2025 erscheint Split Fiction, das neueste kooperative Abenteuer von Hazelight Studios, den Machern von It Takes Two. In diesem Spiel übernehmen zwei Spieler die Rolle der Autorin Mio und Zoe, die nach einem fehlgeschlagenen Experiment in ihren eigenen Geschichten gefangen sind. Gemeinsam müssen sie durch abwechslungsreiche Sci-Fi- und Fantasy-Welten navigieren, um zu entkommen. Das Spiel bietet Crossplay-Unterstützung und ermöglicht es, mit nur einer Kopie des Spiels einen Freund über den Friends Pass einzuladen. Split Fiction erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X und S und PC. Und das war es dann diese Woche auch schon wieder mit dem Endboss TV Podcast. Vielen, vielen Dank für alle, die zugehört und eingeschaltet haben. Es war mir wie immer eine Ehre und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt macht es gut, habt eine schöne Woche, zockt was Schönes und ihr wisst Bescheid, immer schön weiterzocken.